Danke, Froni, danke, Werner, für diese schöne Einstimmung in den Advent. Bereit für den Advent. Dieses Predigtthema hatte ich schon lange, bevor ich überhaupt wusste, dass ich heute predigen soll. Und auch schon lange, bevor ich wusste, über was ich predige. Denn vor einigen Wochen war im Aldi-Katalog, im Aldi-Prospekt, diese Seite, bereit für den Advent. Natürlich ging es bei Aldi überhaupt nicht um das, was wir unter Advent verstehen. Da ging es wohl mehr, dass man rechtzeitig die Sachen einkauft. Denn wie heißt der Spruch, der frühe Vogel fängt den Wurm. Ne? Der zuerst die Adventssachen verkauft, der macht wohl auch den besten Umsatz. 1, 2, 3 im Zuhause-Schritt, eilt die Zeit und wir gehen mit. Schon wieder ist der erste Advent und der Weihnachtsstress hat uns bald fest im Griff. Dennoch sollten wir uns heute ein klein wenig Zeit nehmen für eine Adventsbotschaft. Adventus, warten auf die Ankunft Jesu und das gleich im doppelten Wortsinn. Einmal die Reflexion des weihnachtlichen Geschehens und zum Zweiten das Warten auf die Wiederkehr Jesu. Wir haben sie heute schon einige Male in den Liedern anklingen hören. Und immer schwingt in diesem Warten die Hoffnung auf eine Wendung zum Guten mit. Würde man heute eine Umfrage auf unseren Straßen machen mit der Frage, geht es Ihnen gut? Wir würden ein breites Spektrum von Antworten erhalten. Je nach der gesellschaftlichen, sozialen oder finanziellen Situation können Antworten vom klaren Ja, mir geht es gut, super, ich bin gut drauf, bis zur totalen Verzweiflung, bis zu Äußerungen der Angst und allen möglichen Schattierungen dazwischen kommen. Statistisch ließe sich aus diesen Antworten nur sehr wenig herleiten und trotzdem machen es viele Statistiker. Man kann ja eine Statistik immer so drehen, dass sie genau das zum Ausdruck bringt, was man eigentlich aussagen will. Laut einer Spiegel-Kolumne vom August 2016 sind in der EU 80% der Menschen mit ihrem Leben zufrieden. Also alles bestens, oder? Als man die gleichen Personen nach ihrem Gefühl für die Zukunft fragte, sah das Ergebnis schon ganz anders aus. Nur noch knapp 50% waren der Meinung, dass es ihnen in Zukunft auch noch so gut geht wie heute. Und besonders wenig Zuversicht in dieser Beziehung zeigen die Deutschen. Wir Deutschen sind so ein bisschen die Angsthasen in der EU. Wir liegen da noch mal knapp 5% unter dem Durchschnitt der Europäischen Union. Diese gemittelten Werte zeigen aber nicht auf, wie es auf den beiden extremen Positionen aussieht. Wer Sorge um seine Zukunft hat, für den ist es dann nämlich kein Trost, dass fast 50% der Bevölkerung damit überhaupt kein Problem hat. Sag jemand, dem es schlecht geht, mir geht's gut. Du wirst ihm damit keinen Trost geben können. Leider sind die Lösungsansätze, die unsere Gesellschaft so vorsieht, in Wahrheit keine Lösung. Und warten auf Besserung stellte schon immer die Geduld auf eine harte Probe. Und wenn man so die aktuelle politische Situation anschaut, könnte sich bei manch einem das mulmige Gefühl durchaus noch verstärken. Die Präsidentenwahl in den USA, die politische Weltsituation, die geben beileibe zur Freude keinen besonderen Anlass. In einer solchen Situation wäre eine hoffnungsvolle Zukunftsperspektive doch genau das Richtige. Vielleicht haben wir Christen ja die richtige Nachricht. Oder sind wir selber von bangen Gedanken gefangen? Unsere Hoffnung beruft sich auf die Wiederkunft Jesu und wir dürfen auf die erste Ankunft vor 2000 Jahren zurückschauen und dadurch eigentlich gestärkt werden. Das, was in der Bibel vorausgesagt wurde, dass in Bethlehem der der Messias geboren wird, das ist ja eingetroffen. Ich möchte uns nun eine Adventsbotschaft lesen, die circa 590 Jahre vor Christi Geburt von dem Propheten Jeremia verkündigt wurde. Es steht in Jeremia 23, die Verse 5 bis 8. Seht, es kommt der Tag, spricht Jahwe, da werde ich einen Nachkommen Davids zum König machen, der weise und gerecht regieren wird und der im Land für Recht und Ordnung sorgt. Dann wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit leben. Jahwe, unsere Gerechtigkeit, wird man ihn nennen. Seht, es kommen Tage, spricht Jahwe, da wird man nicht mehr sagen, so wahr Jahwe lebt, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat, sondern so wahr Jahwe lebt, der die Israeliten aus dem Land im Norden herausgeführt hat und aus allen anderen Ländern, in die er sie vertrieben hatte. Dann werden sie wieder in ihrem eigenen Land wohnen. Auf den ersten Blick ist das leicht zu verstehen. Und es fällt auch überhaupt nicht schwer, darin die Adventsbotschaft zu sehen. Schauen wir einmal genauer hin. Es ist eine ganz düstere Zeit in Israel oder dem, was von Israel übrig geblieben war. Das nach Salomons Regierungszeit geteilte Reich ist praktisch von der Landkarte verschwunden. Das Nordreich Israel wurde 130 Jahre zuvor von den Assyrern verschleppt und hat sich praktisch in nichts aufgelöst. Der kleine Rest, das Südreich, bestehend aus dem Stamm Juda, befindet sich unter dem Herrschaftsbereich Babylons. Nach einem Aufstand des jüdischen Königs Joachim plündern Nebukadnezars Truppen das Land und nehmen Jerusalem ein. Die ganze Oberschicht des Volkes wird nach Babylon deportiert und der König Nebukadnezar setzt Matanja als König ein. Matanja, ein Jude, wird quasi als Statthalter, als ein König von Gnaden Nebukadnezars in Jerusalem eingesetzt. Als Zeichen seiner Unterwerfung unter Nebukadnezar gibt sich dieser Matanja einen neuen Namen, unter dem wir ihn vielleicht auch besser kennen. Er gibt sich den Namen Zedekia. Zedekia wird uns in der Bibel als ein schwacher König geschildert. Er ist ein Spielball zwischen Babylon und der Oberschicht in Jerusalem. Beide wollen ihn vor ihren Karren spannen und irgendwie laviert er zwischen diesen beiden Fronten. Seine Berater in Israel, in Jerusalem, die planen eigentlich einen Aufstand. Die wollen wieder frei sein, frei von Nebukadnezar, und flüstern ihm ins Ohr, du musst doch, aber er weiß genau, gegen die übermächtigen Babylonier gibt es gar keine Chance. Und dann ist da, wie immer in Juda, ein Prophet. Das ist ein Bild von Michelangelo, stellt den Propheten Jeremia dar. Und Jeremia ist uns ja eher als einer bekannt, der nicht gerade von der freudigen Sorte ist. Er ist ja immer ein bisschen traurig und er hat auch eine traurige Botschaft. Es gibt ein ganzes Buch in der Bibel, das heißt die Klagelieder des Jeremia. Und er hat überwiegend die Aufgabe, dem König Zedekia und dem Volk zu sagen, was passiert, wenn sie nicht den Weg wieder zurück zu Gott finden. Jeremia weiß, dass ein schreckliches Gericht Gottes über Juda hereinbrechen wird. Diese Ereignisse kennen wir als die 40-jährige Gefangenschaft in Babylon. Das wird alles erst später dann stattfinden. Und mit dieser Gefangenschaft in Babylon ist ein faktisches Ende des Königreichs, was Saul gegründet hat, dann vollendet. Es gibt kein Königreich Israel, kein Nordreich und kein Südreich mehr. Es ist interessant, dass Gott neben der Gerichtsbotschaft und den Warnungen vor Fehlverhalten auch immer wieder Botschaften der Hoffnung und des Trostes hat. So auch Jeremias Prophezeiung, die ich eingangs vorgelesen habe. Noch bevor das Unheil hereinbricht, sendet Gott seinem Volk ein Hoffnungslicht. In Jeremias Botschaft finden sich zwei, ich habe es mal Zeitansagen überschrieben. Die erste Zeitansage, ein neuer König kommt. Es wird irgendwann die Zeit kommen, seht, es kommt der Tag, spricht Jahwe, da werde ich einen Nachkommen Davids zum König machen, der weise und gerecht regieren wird und der im Land für Recht und Gerechtigkeit sorgt. Dann wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit leben. Jahwe, unsere Gerechtigkeit, wird man ihn nennen. Noch bevor das Unheil vollständig über Juda hereinbricht, kann Jeremia schon Trost zusprechen. Siehe, es kommt der Tag. Den Hörern von Jeremias Botschaft werden die Zuhörer von Jeremias Botschaft werden diesen Tag nicht mehr erleben. Es ist in der Zukunft. Aber wir dürfen heute im Rückblick feststellen, dass mit dem vorausgesagten König natürlich Jesus gemeint war. 600 Jahre später reitet Jesus, ein Spross aus dem Hause David, auf einem Esel in Jerusalem ein. Hosanna, dem Sohn Davids, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn, rufen sie ihm entgegen und breiten ihre Kleider vor ihm aus. Ein wahrhaft königlicher Empfang. Sein Königreich ist aber so ganz anders, wie die Menschen sich das vorstellten. Nicht Prunk und Pomp, nicht in einem Palast, nicht durch Macht oder Gewalt. Seine Herrschaft hat gänzlich andere Attribute. Er regiert, indem er die Menschen heilt, indem er Versöhnung und Liebe in die Welt bringt. Weisheit und Gerechtigkeit zeichnen ihn aus. Sein Königreich ist nicht an ein Land oder an einen Thron gebunden. Sein Reich ist in den Herzen der Menschen gegründet, der Menschen, die ihn lieben und die sich zu ihm bekennen. Du und ich, wir sind ein Teil seines Reiches. Das drückt sich auch in seinem Namen aus. Wir haben es gelesen, Jahwe, unsere Gerechtigkeit. Den Zuhörern Jeremias muss das wohl in den Ohren geklingelt haben. Lautet der Name ihres Königs Zedekia in der Übersetzung doch, Jahwe, meine Gerechtigkeit. Ein Wortunterschied. Zedekia heißt Jahwe, meine Gerechtigkeit, und der neue König, der kommt, wird heißen Jahwe, unsere Gerechtigkeit. Der ich-bezogenen Betrachtung des Königs Zedekia steht das Wohl für alle, die Gerechtigkeit für alle gegenüber. Jesus ist kein König, der die Königswürde auf sich bezieht und an sich reißt, sondern Jesus ist ein König, der für alle Menschen gekommen ist, der gekommen ist, dass alle Menschen die Gerechtigkeit erfahren. Nicht Zedekia, der gerecht sein wollte vor Nebukadnezar, der einen schönen Namen haben wollte, um den Babyloniern zu gefallen, sondern ein König, der kommt, um seinem Volk zu dienen. Ja, die zweite Zeitansage. Siehe, es kommen Tage, spricht Jahwe, da wird man nicht mehr sagen, so wahr Jahwe lebt, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat, sondern so wahr Jahwe lebt, der die Israeliten aus dem Land im Norden herausgeführt hat und aus allen anderen Ländern, in die er sie vertrieben hatte. Dann werden sie wieder in ihrem eigenen Land wohnen. Gott führt sein Volk zusammen. Wenn wir etwas von Israel lernen können, dann, dass sie mit und von dem Erlebten mit Gott leben. Die Tradition, das Erlebte des Volkes mit Gott, war ein ganz wichtiger Bestandteil im täglichen Leben des Volkes. Die Eltern haben ihren Kindern weitergegeben, von Mund zu Ohr, über viele Generationen, das hat Gott an uns bewirkt. Und eines Und eine dieser zentralen Botschaften war der Auszug aus Ägypten. Das große Wunder, das Gott an seinem Volk getan hat, dass er es aus Ägypten, aus der Knechtschaft herausgeführt hat und dass er es zu einem großen und starken Volk hat werden lassen. Das, was nun Jeremia prophezeit, soll noch bedeutender sein. Das zerstreute Volk wird Jahwe wieder zusammenführen und sie werden wieder in ihrem eigenen Land wohnen. Zum damaligen Zeitpunkt war nur der Verlust der 10 Stämme zu beklagen. Das Nordreich, bestehend aus Juda und kleinen versprengten Resten, existierte ja noch. Und die Verschleppung nach Babylon stand ja noch bevor. Wenn wir die Geschichte des Volkes Gottes betrachten, müssen wir feststellen, dass ein Teil der Prophezeiung schon eingetroffen ist. Zum einen endete 40 Jahre nach 40 Jahren die babylonische Gefangenschaft und Juda kehrte zurück. Es wurde eine neue Stadtmauer gebaut, der Tempel wurde wieder restauriert. Und zum anderen gründete sich 1948 der Staat Israel. Das ist ganz aktuell, das ist ja in unserer heutigen Zeit. Und die Staatsgründung Israels führte die seit dem Jahre 70 nach Christus in alle Welt zerstreuten Juden wieder in Israel zusammen. Nach wie vor offen ist das Schicksal und der Verbleib der 10 Stämme des damaligen Südreiches. Ich habe mal ein bisschen im Internet recherchiert, da gibt es ja die wildesten Theorien, wer diese 10 Stämme sind. Das ist vielleicht mal interessant, wenn ihr euch die Zeit nehmt, da mal ein bisschen nachzuforschen, wen man alles in diesen 10 Stämmen sehen will. Unter anderem das Volk der Amerikaner, die sind ganz hoch dort im Ranking als 10 Stämme, als die verlorenen 10 Stämme. Aber ich werde mich hüten, da mich festzulegen und eine Aussage zu machen. Ja, wenn wir die Prophezeiung des Jeremia sehen und lesen und wenn wir genügsam wären, dann könnten wir sagen, es ist zwar nicht alles so gekommen, wie Gott es damals durch den Jeremia prophezeien ließ, aber doch besser als gar nichts. Wir können Weihnachten feiern, es gibt ja den Staat Israel wieder, also irgendetwas Gutes ist ja passiert. Zwar nicht ganz genau so, wie es da steht, aber das ist ja auch die dichterische Freiheit, dass man manche Sachen etwas überspitzt ausdrückt. Ne? Ihr kennt das ja in vielen Büchern und Romanen, dann nutzt man das gerne als Mittel der Dramatik, um Sachen etwas überzogen auszudrücken. Aber glaubt mir, Gott macht keine harten Versprechungen. Wenn Gott durch den Propheten etwas sagen lässt, dann nicht, dass es schön klingt und uns Mut und Freude macht, das natürlich auch, aber er sagt es, weil es so kommen wird. Ich habe mal Zitate nachgeschlagen und ein Vers aus der Bibel hat es sogar in eine große Zitatensammlung geschafft. Es ist zwar nicht genau die Quelle angegeben, aber die Bibel steht drüber. Hier ist noch mal ein Bild vom Babylonischen Reich, dass ihr das seht, wie weit da von Israel noch was zu sehen ist, nämlich gar nichts mehr. Ja, das Zitat aus der Bibel hat es den Weg gefunden in eine Zitatensammlung. Des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Weiß jemand, wo steht? Super, Psalm 33, Vers 4, klasse. Na? Hätte man normalerweise da noch drunter schreiben sollen. Ja, und wenn es jemand sagt, in der Bibel sind zwar schöne Aussagen, aber wir müssen die nicht so 100% nehmen, dann steht dieser Vers dem doch 100% gegenüber. Wenn Gott eine Prophezeiung zulässt, wenn Gott etwas durch Menschen, durch Propheten, durch sein Wort zu uns spricht, dann können wir darauf bauen, dann dürfen wir 100% sicher sein, dass es so kommen wird. Gottes Zusagen gehen oft weit über unseren zeitlichen Horizont hinaus. Und sie haben neben ihrer unmittelbaren Erfüllung noch oft eine Dimension in der Zukunft. Manchmal sind in einer Prophezeiung zwei oder drei Deutungen gleichzeitig drin. Eine, die jetzt gilt, eine, die in der nahen Zukunft gilt und manchmal eine finale, die wir noch gar nicht absehen können. Und am Ende der Zeiten, wenn wir alle mal im neuen Himmel sind, dann können wir zurückschauen und können das bestätigen, dass alle Zusagen, die Gott macht, in Erfüllung gegangen sind. Aber ich glaube, dass uns das dann überhaupt nicht mehr interessiert. Das ist dann so eine nebensächliche Frage, denn wir sind so voller Glück und Freude, dass wir bei Gott sind, dass diese Dinge uns gar nicht mehr interessieren. Ja, aber wir dürfen darauf hoffen und warten, A, dass Jesus der König wiederkommt, so wie es Jeremia vorausgesagt hat, und dass seine Gerechtigkeit nicht mehr nur in unseren Herzen wohnt, sondern dass sein neues Königreich, das er am Ende der Zeiten aufrichtet, ein Königreich sein wird, wo eben Gerechtigkeit und Weisheit das Prägende dieses Königreichs sein wird und nicht nur in unserem Herzen. Sein Reich wird sichtbar sein und es wird daneben kein zweites Reich geben. Dazu ein Vers aus Offenbarung 11. Dort steht, nachdem nun der siebte Engel die Posaune geblasen hatte, erklang ein mächtiger Lobgesang im Himmel. Jetzt gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und seinem Messias und er wird in alle Ewigkeit regieren. Wir dürfen darauf warten und hoffen, dass Jesus der König wiederkommt. Und die zweite Prophezeiung des Jeremia, wir dürfen darauf warten und hoffen, dass Gottes Volk gerettet wird. Auch dazu ein Vers aus Römer 11, Vers 26. Israel als Ganzes wird allerdings so gerettet werden, wie geschrieben steht. Aus Zion wird der Retter kommen, der alle Gottlosigkeit von Jakobs Nachkommen entfernt. Und der Bund, den ich mit ihnen schließen werde, besteht darin, dass ich sie von ihren Sünden befreien werde. Israel als Ganzes. Nicht die paar, die von der babylonischen Gefangenschaft zurückkamen und ihre Nachkommen, sondern auch die, die in alle Welt zerstreut waren. Die wird er aus den Ländern des Nordens und aus allen Ländern, in die er sie zerstreut hat, wieder zurückrufen. Gott steht zu seinen Verheißungen und zu seinem Plan. Was er zusagt, das wird er auch einhalten. Keiner kennt Gottes Zeitplan. Aber dass bei ihm alles nach Plan läuft, das ist gewiss. Und das ist auch unsere eigentliche Adventsbotschaft. Jesus wird wiederkommen als sichtbarer König und er wird uns und sein Volk erlösen. Und wir dürfen voll freudiger Erwartung auf seine Ankunft hoffen. Und diese frohe Botschaft ist auch eine klare Ansage gegen die Stimmung unserer Welt. Warten, das ist für mich immer verbunden mit so einem bangen Gefühl. Kommt's oder kommt's nicht? Aber warten im biblischen Sinne, das ist kein banges Klammern an einen Strohhalm. Um uns die Wartezeit zu versüßen, hat uns Jesus ein gutes Gefühl ins Herz gegeben. Seinen Heiligen Geist, der gibt uns die Kraft und die Freudigkeit zum Warten. Ich möchte schließen mit einem Vers aus dem Buch Jesaja. Dort steht im Kapitel 40, Vers 31, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das soll ein Kennzeichen sein unseres Advents. Des Advents, den wir in unserem Herzen haben. Ein Warten voller Freude und voller Kraft. Ich habe ein schönes Bild gefunden von diesem auffliegenden Adler. Die meisten Bilder von Adlern sind Adler, die zustoßen, die von oben nach unten kommen, die bereit sind, ihre Beute zu greifen. Der Adler ist ein Greifvogel. Und diesen auffahrenden Adler, das ist genau der, wie er uns in diesem Vers beschrieben wird. Auffahren wie ein Adler. Voller Kraft, voller Freude, mit dem Überblick. Der Adler hat ja Augen, die sehen alles, die wissen alles. Und mit diesem schönen Bild von dem auffliegenden Adler möchte ich die Predigt schließen. Vielleicht können wir noch zusammen dieses Lied singen. Es liegt Kraft im Warten auf den Herrn. Amen.